Domradio Menschen.
Deutsche, Muslimin, alleinerziehend, Schulleiterin, Autorin. Bethül Durmaz hat viele Gesichter und ist eine Herausforderung, zum Beispiel, wenn sie sich im sozialen Brennpunkt für ihre Sorgenkinder in der Förderschule bei ihren konservativen muslimischen Familien einsetzt. Aber genau das will Bethül Durmaz sein, für ihre Schüler da sein, um ihnen eine Perspektive zu geben, Hoffnung zu stärken, zum Beispiel, wenn sie mit ihnen joggen geht und Halbmarathone läuft oder Projekte macht. Ärger mit ihren Eltern nimmt sie da in Kauf. Was ihre Schüler brauchen, auch von uns. Davon handelt ihr Buch Döner, Machos und Migranten, in dem sie von ihrem zart-bitteren Lehrerleben erzählt. Auch jetzt hier in dieser Sendung. Bethül Durmaz, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Im Domradio die Sendung Menschen mit Bethül Durmaz. So viel wissen wir, aber sonst gar nichts. Und am Anfang stellt sich unser Gast selber vor, deswegen bitte. Alter?
46.
Beruf?
Förderschullehrerin.
Berufung?
Fördern und fordern.
Religion?
Der Glaube an Gott.
Okay. Meiner Mutter verdanke ich?
Meinen enormen Ehrgeiz und Fleiß.
Und meinem Vater?
Den Humor.
Mein großer Bruder ist für mich?
Mein Hero.
Dass er Schauspieler geworden ist, war für mich?
Toll.
Wattenscheid ist?
Ein Dorf.
Istanbul ist?
Eine Weltstadt, die ich liebe.
Abitur konnte ich nur machen, weil?
Ich total fleißig und ehrgeizig war.
Als Flugbegleiterin konnte ich?
Mir die große, weite Welt anschauen.
Als Flugbegleiterin konnte ich nicht?
Mich oft ausruhen.
Sonderpädagogik habe ich studiert, weil?
Ich dadurch Berufsaussichten hatte.
Mein Lehrerinnenleben ist zartbitter?
Zartbitter, genau, und auch schön.
An eine Förderschule mit vielen Migrantenkindern wollte ich damit?
Damit bin ich einfach eingeteilt worden.
Ah. Ich kann für meine Schüler erreichen?
Da zu sein und vielleicht ein Stückchen Vorbild.
Aber ich kann nicht erreichen, dass?
Ich kann die Eltern leider nicht ändern oder deren Lebenswelt.
Die Eltern meiner Schüler sind für mich dann eine Herausforderung, wenn?
Wenn sie in ihren Strukturen behaftet bleiben.
Ich bin für die Eltern meiner Schüler eine Herausforderung, wenn?
Wenn ich natürlich fordere.
Wenn ich im Ramadan nicht faste, ist das für die Kinder?
Ganz merkwürdig.
Das Schlimmste auszuhalten ist für mich?
Wenn ich merke, dass ich einfach überhaupt nicht weiterkomme.
Das Schönste zu erleben war?
Wenn Schüler mir sagen, Frau Durmaz, ich gehe immer noch joggen.
Ich laufe oft mit den Schülern, weil?
Weil es Spaß macht und Joggen befreit.
Dafür setze ich auch meine Freizeit ein, weil?
Weil, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper.
Mein Sohn soll?
Soll glücklich werden.
Soll auf gar keinen Fall?
Soll auf gar keinen Fall, weiß ich nicht.
Unglücklich sein?
Keine Ahnung, muss er selber entscheiden.
Eine gute Integrationspolitik braucht?
Er braucht Verständnis und auch ganz klare Forderungen.
Das Buch Döner, Machos und Migranten wollte ich schreiben, um?
Wollte ich gar nicht schreiben, ich bin überredet worden.
Als engagierte muslimische Lehrerin in den Medien gefragt zu sein, ist für mich?
Sehr verwunderlich und sehr spannend.
Das Wichtigste, was ich dabei sagen will, ist?
Das Wichtigste, was ich sagen will, ist schwierig, das jetzt auf einen Punkt zu bringen.
Wenn ich im Fernsehen bin, sagen meine Schüler?
Wow, Frau Durmaz.
Schulleiterin wollte ich werden, um?
Um mich ein bisschen zu verändern.
An die Grundschule wollte ich, weil?
Auch um eine Veränderung zu haben.
Gott ist für mich?
Barmherzig.
Viele Themen für diese nächsten 2 Stunden. Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist Bethül Durmaz. Bethül Durmaz unterrichtet in Gelsenkirchen in einer Förderschule und über dieses Leben hat sie ein Buch geschrieben. Döner, Machos und Migranten heißt es. Und im Untertitel Mein zart-bitteres Lehrerleben. Bethül Durmaz, nochmal jetzt herzlich willkommen an dieser Stelle, richtig in der Sendung angekommen. Was ist zart und was ist bitter an Ihrem Lehrerinnen-Dasein? Fangen wir mit dem Zarten an.
Ja, zart ist einfach, dass ich jeden Tag mit ganz vielen Kindern zusammen bin. Ich mag Kinder, ich bin gerne umgeben von Kindern und jeder Tag ist anders. Es ist überhaupt nicht routiniert oder langweilig. Ja, es gibt einem natürlich auch viel zurück und das ist die zarte Seite. Die bittere oder zart-bittere Seite ist natürlich, es ist super anstrengend. Ich merke, wie gering doch mein Einfluss in den 6 Schulstunden ist und dass ich oftmals trotz all der Mühen, die man sich macht, und das mache ich ja nicht nur alleine, sondern auch meine ganzen Kollegen, sind ja alles auch sehr engagierte Leute mit viel Idealismus und trotzdem bewegen wir so wenig. Und das ist dann die zart-bittere Seite.
Auf Ihrer Homepage haben Sie den Satz geschrieben, ich kann die Welt nicht retten, aber ich kann für meine Kinder da sein. Wie können Sie das denn? Wenn Sie sagen, ich kann so wenig bewegen, was können Sie denn? Schauen wir auf das, was geht.
Ja, ich bin halt jeden Tag an der Schule. Ich bin sehr verlässlich. Die wissen auch, wenn sie aus der Schule entlassen werden, Frau Durmaz ist immer an der Schule. Ich habe gesagt, bis mindestens 80, weil die Gesetze werden so weit geändert, dass Lehrer noch bis 80 arbeiten müssen.
Okay.
Die wissen, ich bin immer da und wenn es ein Problem gibt, dann versuchen wir, das zu besprechen in der Schule. Da kann ich für sie da sein.
Also da sein im Sinne von als Person ansprechbar sein?
Ja, Ansprechpartnerin, Beraterin in verschiedenen Lebenslagen, ja, Hilfen bei Formularen, die ich ausfülle mit meinen ehemaligen Schülern oder wenn sie mir dann erzählen, da und da habe ich ein Bewerbungsgespräch, dass ich ihnen dann noch einen Tipp gebe oder Tipps für die weiterführende Schule oder ehemalige kommen und sagen, ich komme hier mit den Hausaufgaben nicht zurecht. Da bin ich für sie da.
Also es gibt ja mittlerweile eine Reihe Dokumentationen über ihr zart-bitteres Lehrerinnenleben. Und da ist es nicht nur, spielt sich das nicht nur in der Schule ab. Ne? Wenn die jetzt sagen, die können immer zu mir kommen, also da ist jedenfalls, wenn das jetzt nicht nur für die Kamera oder nur fürs Fernsehen war, gehen sie auch. Sie gehen von der Schule in die Familien, sie gehen zu den Arbeitgebern, also sie bewegen sich mit den Schülern auch in deren Welten.
Ja, das mache ich natürlich nicht tagtäglich, ne? Also der Eindruck, der würde täuschen, aber natürlich gehören Hausbesuche zu unserem Lehrerdasein dazu. Und wenn ich ganz, ganz besondere Schüler habe, zu denen ich ganz besondere Beziehungen habe, dem einen Schüler zum Beispiel, dem habe ich natürlich auch geholfen, Bewerbungsfotos zu machen, mit dem habe ich seine Bewerbung geschrieben, mit dem habe ich mich vorgestellt, bei einem Schnellrestaurant, habe mit der Chefin dort gesprochen und er hat dann dort eine Chance bekommen.
Und konnte er sie halten?
Leider nein.
Ja, das gehört dann zu dem Bitteren, dass selbst wenn mit viel Mühe eine Chance entsteht, in einem Film geht es um einen schon, also nicht mehr ganz so Jugendlichen, ich würde schon sagen junger Erwachsener, der tatsächlich eine Stelle bekommt, aber dann so einen Wutausraster hat und sie wieder verliert, weil er an einer, ich glaube, eine Autowaschanlage, in seiner Wut gegen eine Autotür tritt. Das kommt natürlich weder bei Kunden noch bei Chefs gut. Ne?
Das ist genau der Junge, den ich dann hinterher auch begleitet habe in dieses Schnellrestaurant. Er sagt ja auch, ich brauche keine Therapien, ich brauche gar nichts, ich brauche eigentlich nur einen Job. Und letztendlich braucht er das auch für sein Selbstbewusstsein. Mhm. Er braucht eine Struktur in seinem Tag, aber er schafft es nicht. Und letztendlich, das sagte mir mein Sohn in einem Gespräch, der kennt diesen Jungen natürlich auch über all die Jahre, weil der immer Thema war. Und mein Sohn hat mich, als er klein war, auch auf Klassenfahrt begleitet. Er kennt diesen Jungen sehr gut, also der ist Teil von uns und er hat gesagt, er bräuchte eigentlich so eine Begleitung in seinem Leben. Jemand, der ihm sagt, Mensch, komm runter, reg dich nicht auf, atme mal tief durch. All das, was er eigentlich von seinem Elternhaus überhaupt nicht beigebracht bekommen hat.
In einem dieser Filme, die über ihr Lehrerinnenleben gedreht worden sind, sagt der Sprecher im Off, Bethül Durmaz hält sich fest an den Erfolgsgeschichten. Mal ganz abgesehen davon, ob das jetzt Journalistenprosa oder Journalistenunterstellung oder was auch immer ist, Was ist denn eine Erfolgsgeschichte für Sie?
Eine Erfolgsgeschichte ist zum Beispiel, dass eine ehemalige Schülerin den Sprung von der Förderschule zur Hauptschule, von der Hauptschule zur Gesamtschule geschafft hat. Das ist für mich super. Oder wenn eine ehemalige Schülerin mir sagt, meine Kinder sollen es mal viel besser haben, als ich es hatte. Die sollen nicht sofort heiraten und mit 21 zwei Kinder haben. Das ist für mich ein Erfolg. Oder wenn mir ein kleiner Grundschüler, den ich bekommen habe, ein Förderschüler, nach 3 Jahren sagt, Frau Durmas, ich bin vielleicht nicht der Stärkste, aber ich kann jetzt lesen.
Ja, das ist toll. Das machen Sie auch? Sie laden Ehemalige, die wieder selber ein Vorbild sein können, in ihre Klassen ein? Da gibt es auch einen jungen Mann, der, also war eine junge Frau, die hat dann eine Lehre angefangen als Altenpflegerin. Das kann ich jetzt nicht sehen. Da kommen ganz große, stolze, strahlende Augen. Und ein junger Mann, der sogar Abitur machen will.
Ja, genau. Das sind meine zwei ganz liebe Schüler von mir, mit denen ich auch ganz viel Kontakt habe, die mich auch nach wie vor anrufen. Und die junge Schülerin oder die ehemalige Schülerin, die arbeitet auch und macht auch eine Ausbildung und die heiratet demnächst. Da werde ich auch demnächst auf eine Hochzeit gehen. Also das sind natürlich die absoluten Highlights. Das motiviert einen natürlich.
Sie können auch deshalb Ihre Schüler mit Migrationshintergrund oder Zuwanderungsgeschichte gut verstehen, weil sie das selber haben, weil das Teil ihrer eigenen Biografie ist, dass sie in Istanbul geboren und in Wattenscheid groß geworden sind. Und das erzählen wir nach den Nachrichten. Sie hören die Sendung Menschen im Domradio und zu Gast ist heute Bethil Durmas, die mit 2 Jahren mit ihren Eltern und ihrem großen Bruder, ihrem Hero, haben sie im Fragebogen gesagt, nach Wattenscheid gekommen sind. Geboren sind sie in Istanbul. Was wissen Sie vom Leben ihrer Eltern in Istanbul?
Das Leben in Istanbul ist auf jeden Fall ein anderes, als wie es heutzutage ist. Meine Eltern durften in den 60er Jahren alleine Ausflüge machen während ihrer Verlobungszeit. Ich würde sagen, es waren sehr fortschrittlich denkende Türken, vor allem auch mein Vater. Meine Eltern sind oft ins Kino gegangen, ins Theater, haben gemeinsam gepicknickt. Es war, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Leben. Mein Vater hatte einen kleinen Kiosk und hat dort gearbeitet. Meine Eltern hatten eine Eigentumswohnung, die haben sie immer noch. Also denen ging es ganz gut in Istanbul.
Aber nicht so, dass sie da geblieben wären?
Nein, meine Mutter, das beschreibe ich auch in meinem Buch ganz ausführlich, die hat sich mit ihrer Hochzeit ein selbstbestimmtes Leben gewünscht und das trat leider nicht ein, weil meine Tante, die ältere Schwester meines Vaters, ist so in die Rolle der Schwiegermutter geschlüpft, weil die Schwiegereltern gab es nicht. Und mein armer Vater stand zwischen den Stühlen, konnte sich zwischen beiden Damen überhaupt nicht durchsetzen und so entstand dann der Plan einer Emigration. Und man muss sich das mal vorstellen, damals wurden ja Gastarbeiterinnen gesucht und so entstand der Plan, dass meine Mutter zunächst alleine nach Österreich auswandert, ohne uns Kinder, ohne ihren Mann. Und das ist total fortschrittlich und eigentlich auch revolutionär. Viele türkische Männer lassen ihre Frauen noch nicht mal in einen Nachbarstadtteil alleine. Und hier sprechen wir von einer Umsiedlung in ein Land, das mehrere tausend Kilometer entfernt lag. Und ja, meine Mutter hat das gemacht und mein Vater hat sie darin unterstützt.
Istanbul, haben Sie im Fragebogen gesagt, ist eine Weltstadt. Aus dieser Weltstadt in ein winziges Dorf in Österreich zu landen, das war eine bittere Landung oder eine harte Landung, ne?
Ja, nicht für mich, weil daran...
Ich weiß, für die Mutter.
Ja, für meine Mutter, genau. Meine Mutter, das beschreibe ich ja auch. Also die hat gesagt, wir haben dann in so Mietskasernen gewohnt von der Textilfabrik. Es gab keine Heizung, alles wurde mit Kohleofen beheizt. Es gab Strohmatratzen, dann gab es irgendwelche Holzmöbel, die da an den Wänden festgenagelt waren. Aber das war halt der Preis für das selbstbestimmte Leben. Und sie sind ja auch weitergegangen.
Genau, von Österreich sind sie nach Wattenscheid umgesiedelt. Das kam wieder über den Bedarf, da wo jemand gesagt hat, hallo, wir suchen Gastarbeiter.
Genau, mein Vater war als Junggeselle auch schon in Deutschland und obwohl meine Eltern wirklich viel gearbeitet haben und auch in Wechselschicht gearbeitet haben und auch am Wochenende gearbeitet haben, konnten die sich in Österreich fast überhaupt nichts leisten und so entstand der neue Plan, die Umsiedlung nach Deutschland und der Arbeitsmarkt ließ es dann zu und ja, so sind wir dann in Wattenscheid gelandet.
Und in Wattenscheid gibt es viele Vereine und Ihr Papa hatte Spaß am deutschen Vereinsleben. Was hat ihm denn da Spaß gemacht?
Ach, mein Vater ist ein ganz geselliger Mensch und er liebt Fußball über alles und ja, dieses ganze Vereinsleben mit den Weihnachtsfeiern, mit den Nikolausfeiern, dann sind wir oft mit dem Fußballverein, ich weiß es gar nicht, mit 3 Bussen, gefühlten 150 Kindern sind wir dann weggefahren ins Sauerland am Wochenende und haben da Fußball gespielt von morgens bis abends, abends zusammen gegessen, also herrlich.
Das war dann eben auch für Sie als Kinder schön, was ja auch von vornherein bedeutet, dass Sie, man kann über das deutsche Vereinsleben sagen, was man will. Wie heißt der Spruch? 3 Deutsche, ein Verein, ne? So, also dass die gar nicht anders können, als immer Vereine zu gründen. Die können nicht einfach so zusammen sein und irgendwas machen. Das ist ja so das Klischee. Aber egal, ob Klischee hin und her, es hat gemacht, dass Sie einfach in die vorhandenen Strukturen immer gegangen sind und darin groß geworden sind.
Ja, wir waren einfach voll integriert. Ne? Also wir haben dann natürlich auch die ganze deutsche Kultur, ich sag jetzt mal wie Weihnachten, Nikolaus. Das ist ja, damit sind wir groß geworden. Das war für uns nichts Fremdes oder etwas, ja, was jetzt sanktioniert wird, sondern das war toll. Wir haben Tüten bekommen mit Schokoladen, Nikoläusen und Zuckerstangen. Ich weiß gar nicht, was daran so schlimm sein soll. Und ja, wir haben das wirklich sehr genossen, zumal wir ja auch als Kinder sehr beengt gewohnt haben in Wattenscheid, in einer kleinen Wohnung ohne Garten. Und das war für uns dann halt auch die Möglichkeit, mit anderen Kindern zusammenzukommen und viel draußen zu spielen.
Haben Sie denn auch die Schuhe geputzt am Nikolausabend und rausgestellt?
Jedes Mal, sogar jedes für meinen Mal. Bruder mit, weil der das natürlich nicht gemacht hat.
Das wäre ja auch ganz schlimm gewesen. Drinnen, Sie haben gesagt, eine kleine Wohnung, sind Sie rausgegangen, haben dann nicht nur in diesem Vereinsleben andere Kinder erlebt, sondern über die Schule auch sind Sie zu Freundinnen nach Hause gegangen und da fing dann schon ein Problem an, weil andere Kinder anders lebten.
Ja, wir mussten ja viel draußen spielen, weil wir ja einfach keinen schönen Garten hatten und keinen Balkon oder wie auch immer. Naja, und dann haben wir viel auf der Straße gespielt, aber ich glaube, das war damals auch viel üblicher, als ich klein war. Während der Grundschulzeit war das alles kein Problem. Hinterher, als ich zur weiterführenden Schule gekommen bin und dann gemerkt habe, so, oh, meine Freundinnen leben in Einfamilienhäusern mit einem riesen Garten und bei denen ist alles so akkurat und Spülmaschine, wir haben immer alles mit der Hand gespült und haben immer Berge gekocht, also hatten wir auch mal Berge an Geschirr. Da habe ich mich dann schon so, ja, so ein bisschen unterprivilegiert gefühlt.
Dann gab es große Wände voll mit Regalen und Büchern zum Beispiel.
Ja, also da wurde dann zu einem Thema, ja, wir müssen ein Referat jetzt halten, ich sage jetzt mal über die Französische Revolution. Zack, waren dann 6 Bücher da und ich musste dann in die Buchhandlung gehen, Internet gab es ja damals noch nicht. Ja, aber andererseits hat mich das ja auch zu dem gemacht, was ich jetzt bin, ein sehr selbstständiger und autonomer Mensch.
88 war es noch sehr unüblich, dass eine türkischstämmige Schülerin Abitur machte, aber so war das und das erzählen wir gleich. Bethel Dürmers, unser Gast heute in der Sendung Domradio Menschen. Sie haben 1988 Abitur gemacht in Wattenscheid? Wie hieß das da?
Märkisches Jungengymnasium.
Jungengymnasium, na.
Mathematisch-naturwissenschaftliches Schwerpunkt, ja.
So 16, 17 Jahre, nachdem Sie mit Ihrer Familie aus der Türkei hier angekommen sind, das war ungewöhnlich. Waren Sie die Allereinzige?
Es gab dann noch eine Türkin, die dann irgendwann dazugestoßen ist, aber bei einer Schülerzahl von 1300, ja, waren wir die Einzigen.
Und Sie haben schon im Fragebogen gesagt, das ging nur, weil ich sehr fleißig war.
Ja, sehr fleißig, sehr ehrgeizig. Ich habe halt dieses Leben gesehen, das wir so hatten. Das war natürlich sehr herzlich. Meine Eltern, die sind einfach super. Bei uns konnte immer oder kann immer noch jeder herkommen. Aber wir haben natürlich sehr, sehr bescheiden gelebt. Und das war bei meinen Freundinnen ganz anders. Und ich habe mir gedacht, naja, oder meine Eltern haben immer gesagt, so ihr Lieben, schaut euch das an, so verdienen wir unsere Brötchen. Wir arbeiten in einer Fabrik und wir mussten in den Ferien dann auch mal dorthin. Und die haben gesagt, gefällt euch das? Und wir haben gesagt, nein, das gefällt uns gar nicht. Da haben die gesagt, okay, dann müsst ihr zur Schule gehen. Also das war schon sehr, sehr clever von denen gemacht.
Das wollte ich gerade sagen, das ist klug. Ne? Wissen Sie noch, wie alt Sie waren?
Ich war da in der Oberstufe, 16, 17. Mhm. Mein Bruder hat dann in der Fabrik meiner Mutter lackiert, geschraubt. Und ich bin dann in die Nachbarfabrik gegangen, zu einer Matratzenfabrik und habe da auch Schaumstoffzargen geklebt und habe jedes Mal einen kleinen Stromschlag bekommen. Und die Mitarbeiter dort haben sich kaputt gelacht und haben gesagt, naja, nach dem 300. Stromschlag merkst du es nicht mehr. Und habe gesagt, will ich gar nicht erleben. Mhm. Und die haben dann ihre Tage gezählt und Jahre gezählt, noch 7 Jahre, 11 Monate und 18 Tage bis zu meiner Rente. Da habe ich gesagt, nein, niemals.
Also das war einfach eine wirkliche Entscheidung, zu sagen, diesen Abzweig hier nehme ich nicht, ich will einen anderen Abzweig in meinem Leben.
Ja, genau, weil ich habe gesehen, meine Eltern haben wirklich viel, viel und hart gearbeitet, die waren auch wirklich erschöpft. Und in der wenigen Freizeit haben sie dann noch ganz viel mit uns unternommen, sind mit uns in Parks oder in Schwimmbädern. Aber trotzdem konnten wir uns nur alle 3 oder 4 Jahre einen Urlaub in der Türkei leisten. Und dann sind wir nicht geflogen, sondern mit dem Auto.
Durch 3 Tage, 4 Tage?
3 Tage und bepackt bis oben hin. Also das ist immer noch so traumatisierend für mich, dass ich mich weigere, länger als 4 Stunden Auto zu fahren.
Sie wollten Abitur machen, Sie haben Abitur gemacht und gerade auf dem Hintergrund wundert es mich, dass Sie dann nach dem Abitur gesagt haben, ne, studieren mache ich jetzt doch nicht.
Nee, das war, wollte ich überhaupt gar nicht. Das war schon immer so ein Kindheitstraum von mir. Erst wollte ich Eisverkäuferin werden und dann habe ich gedacht, naja, Eisverkäuferin verdient man auch nicht so viel. Dann habe ich hinterher gedacht, ach, ich möchte lieber Stewardess, Flugbegleiterin werden und habe mich direkt bei der Lufthansa beworben. Und die haben mich dann auch genommen und da bin ich dann 10 Jahre durch die Welt geflogen, habe dann aber zwischendurch gemerkt, so nach 3, 4 Jahren, das kannst du auch nicht dein Leben lang machen. Und ich habe dann irgendwann, ich weiß es noch, saß ich in Bochum in einem Café und habe ich eine Schulfreundin von mir getroffen. Und ich habe dann gesagt, Mensch, was machst du denn jetzt? Und er hat gesagt, oh, ich bin jetzt Ärztin. Und ich habe gesagt, oh, das gibt's doch gar nicht. Kannst du mir den Blinddarm rausnehmen? Und er hat gesagt, das kann ich noch nicht, aber bald. Und dann habe ich gesagt, ja, was machst du? Ja, du bist Flugbegleiterin. Dann habe ich gesagt, nee, für immer willst du das auch nicht machen. Mhm. Und dann habe ich mich beraten lassen beim Arbeitsamt. Und die haben dann gesagt, ja, als Sonderschullehrerin, so hieß es ja damals noch, haben sie gute Berufsaussichten. Und dann habe ich das studiert.
Also muss ja was gegeben haben, was sie trotzdem angezogen hat, weil als Ärztin hätten sie ja auch gute Berufsaussichten gehabt, damals jedenfalls.
Ja. Ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, welchen akademischen Beruf kannst du ergreifen, was kannst du überhaupt ganz gut? Mhm. Und dann lag es nah, mit Kindern konnte ich schon immer gut. Ja, und dann habe ich gedacht, oh, Lehrerin, das wäre doch ein super Job, da hättest du Lust drauf. Und ja, und dann fing die Suche an.
Die ist dann in Gelsenkirchen erstmal zu Ende gewesen und von ihrem Leben als Förderlehrerin erzählen wir in der 2. Stunde. Vorher hören wir einen Text, den sie uns mitgebracht haben.
Ob der Islam zu Deutschland gehöre, ist eine viel diskutierte Frage, die auch mir in einigen Talkrunden gestellt wurde. Das ist in etwa so, als würde man mich fragen, gehörst du zu Deutschland? Und von welchem Islam sprechen wir eigentlich? Diese unüberschaubare Vielfalt wird jetzt in einem großen, großen Topf vermengt. Grundsätzlich ist es bedenklich, wenn Menschen nach ihrer Religion eingeteilt werden. In Europa sprechen wir ja auch von Nationen und nicht von Katholiken, Protestanten oder Atheisten. Außerdem gibt es auch nicht wenige Deutsche, die zum Islam konvertiert sind. Ich bin der lebende Beweis, dass der Islam zu Deutschland gehört. Zumindest, wenn man der Sichtweise folgt, stets auf das Verbindende zu schauen und nicht auf das Trennende.
Am Mikrofon Angela Krumpen, zu Gast im Studio ist Betül Durmaz. Betül Durmaz, Sie haben uns ein Stückchen aus einem anderen Buch, an dem Sie eine Geschichte, in dem Sie Ihre Geschichte auch erzählen, Cem Özdemir, der Herausgeber gewesen, mitgebracht. Und da stellen Sie die Frage, wenn man mich fragt, ob der Islam zu Deutschland gehört, dann klingt das, also was Sie dann weiter sagen, so als wenn man sagen würde, es gibt mich, gibt's mich oder gibt's mich nicht? Ich bin doch da.
Ja, es gibt mich und ich gehöre dazu. Ich bin Teil der Gesellschaft, der nicht nur ursprünglich deutsch ist.
Konnten Sie verstehen? Das ist ja bezieht sich ja auf die Rede des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, der diese Der Islam gehört zu Deutschland Rede gehalten hat. Und das hat ja viel Zustimmung und viel Widerspruch hervorgerufen. Konnten Sie verstehen, dass das so ein neuralgischer Punkt war, in dem er das so formuliert hat?
Ja, ich habe die ganze Diskussion natürlich verfolgt. Aber wie ich schon sage, wir sind ja auch da. Meine Eltern leben seit knapp 50 Jahren in Deutschland. Und es ist... ja, es ist einfach schon so eine bunte Mischung geworden. Und wenn man mich fragt, ja, gehörst du dazu? Oder wie sieht das eigentlich aus mit deinem Sohn? Der ist auch ganz oft gefragt worden, was bist du denn jetzt, Deutscher oder bist du Türke? Und als er in der Grundschule war, kam er auch ganz aufgeregt nach Hause und sagte, Mama, was bin ich denn bloß? Und dann habe ich gesagt, du bist du und du gehörst hier hin und alles ist wunderbar.
Verletzt sie das? Also es gab ja, ich habe ja gerade gesagt, es gab Zuspruch, aber es gab auch, ich glaube, in der Gewichtung gab es mehr Widerspruch als Zuspruch für diesen Satz. Verletzt sie das, wenn das dann so bekämpft wird und das christliche Abendland kommt und ich weiß nicht was?
Nein, verletzen tut mich das nicht. Ich kann das zum Teil auch verstehen, weil das wird ja auch, diese Ängste werden ja auch viel von den Medien geschürt. Aber man muss natürlich auch sehen, es gibt ja auch ganz viele von meiner Sorte, aber von uns wird halt nicht so oft berichtet.
Ich finde, es gibt einen in dieser Passage, die Sie mitgebracht haben, einen sehr entscheidenden Hinweis. Sie sagen nämlich, von welchem Islam reden wir denn? Es gibt ja nicht nur es gibt einen Islam, der in agrarischen Gesellschaften gelebt und geprägt ist und es gibt einen Islam, der in Städten gelebt und geprägt worden ist und dazwischen gibt es eine riesige Bandbreite. Und das wird halt einfach in einen Topf und wahlweise, also vorzugsweise in den Topf konservative, agrargesellschaftlich geprägte Familien geworfen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine,
sind sie ja gar nicht.
Nein, aber man muss natürlich auch sehen, bei der katholischen Kirche gibt es ja auch genau diese Bandbreite. Ja, da gibt es ja auch sehr strenggläubige, weniger Gläubige. Und das ist beim Islam genauso. Ich meine, wenn sie Bin Laden gefragt hätten, dann hätte er gesagt, ich bin der wahre Moslem. Mhm. Und ich würde sagen, ich bin auch muslimisch erzogen worden.
Und Sie sind auch eine wahre Muslima.
War, weiß ich nicht, aber ich bin eine.
Ja. Genau. Sie haben sich trotzdem gefreut über diese Rede.
Ich habe mich über die Rede gefreut, weil ich dachte, so es gibt diese riesen Bannbreite und er holt uns jetzt ins Boot. Das war ja sein Thema. Mhm. Das muss man dem Herrn Wulff ja sagen, so Integration und doch hat mich sehr angesprochen.
Er hat sie auch empfangen, ich war noch bei ihm.
Ja, er hat mich empfangen und geehrt im Schloss Bellevue, fand ich auch alles ganz aufregend und hat mich sehr gefreut.
Bethül Durmaz, Sie waren in Ihrer Stadt die erste Abiturientin mit einer Zuwanderungsgeschichte. Sie sind eine Lehrerin, die vom Bundespräsidenten eingeladen wird. Also Sie haben eine Rolle oder Sie nehmen eine Rolle an, der die anderen gerne zuhören. Die anderen sagen, erzählen uns und Sie tun das. Wenn Sie in den Talkshows sitzen, in die Sie auch viel eingeladen werden, dann haben Sie eine sehr dezidierte Meinung zu dem, wie Integration besser werden kann. Und Ihr Motto dazu ist fordern und fördern, aber auch fordern. Wenn Sie, wir spielen jetzt mal ein bisschen, lassen mal unsere Fantasie laufen. Sie wären, vielleicht nicht direkt Bundeskanzlerin, aber die Ministerin für Integration. Was würden Sie denn anordnen?
Ja, also es gibt ja ganz viele Hilfen und es gibt auch viele Familien, die diese Hilfen brauchen, viele problematische Familien. Das macht sich auch nicht an einer Nation fest, sondern ich sage mal, wir haben in Deutschland ein Milieuproblem, ein soziales Problem. Mhm. Nicht die geografische Herkunft, sondern die soziale Herkunft bedingt das Scheitern. Aber es gibt viele Förderprogramme, die müssen aber an Bedingungen geknüpft werden. Und das vermisse ich so ein bisschen. Ich kann das auch ganz konkret
genau,
machen.
Also welche Bedingungen würden Sie denn setzen?
Ja, es gibt zum Beispiel für Familien, die ihre Einkünfte über Sozialtransfers bekommen pro Schuljahr bekommen die an die 100 Euro für Schulmaterialien. Das Geld kommt bei den Schülern nicht an. Ich habe in meinem Sportunterricht ständig das Problem, dass ich mit den Mädels keinen Fußball spielen kann, weil keine Hallenturnschuhe vorhanden sind. Die kommen dann barfuß zum Sportunterricht. Das Geld kommt bei den Kindern nicht an. Und ich finde, wenn man solche Gelder bekommt und die Kinder haben nicht den Profit davon, dann ist das Erschleichung von Fördergeldern und man muss diese Gelder an Bedingungen knüpfen. Oder es kann nicht sein, dass ich an einem Elternsprechtag an meiner Förderschule mit maximal 2 Müttern da sitze und ich weiß, dass 80% der Elternschaft keine feste Arbeitsstelle hat. Es kann nicht sein, dass ich hinter Unterschriften herlaufe.
Das heißt, sie hätten Zeit. Das ist das. Also wenn Sie sagen, ne, sie haben keine Arbeit, die haben Zeit, zu dem Elternsprechtag
genau,
zu kommen.
Genau, die kommen nicht. Oder ich renne hinter Unterschriften her, sei es bei Klassenfahrten oder jetzt ganz konkret vor 2 Wochen ging es um einen Förderschüler von mir, von der Grundschule, um die weiterführende Schule. Das Schulamt hat gesagt, wir brauchen diese Rückmeldung, auf welche Schule wünschen die Eltern, dass ihr Kind weiter beschult wird, weil Elternwille entscheidet ja maßgeblich heutzutage. Ja, da renne ich hinter der Unterschrift her. Es geht um das Kind dieser Familie. Es ist gar nicht mein Kind.
Was würden Sie tun, wenn Sie sagen, wer bis November noch keine Schulmaterialien angeschafft hat, der bekommt kein Geld und das Geld bekomme ich und ich habe hier eine Kollektion von 33, 34, 35, 36, 37, 38 Sportschuhen in der Turnhalle stehen und ihr nehmt da eins?
Ja, zum Beispiel. Oder man müsste die Gelder dann zurücküberweisen oder man müsste die Eltern verpflichten, an Elternseminaren teilzunehmen. Ja, wie gestalte ich mit meinem Kind auch mit wenig Geld vernünftig die Freizeit? Diese Kinder kommen ja aus desolaten Verhältnissen, wo es kaum Rückzugsmöglichkeiten gibt, keine Spielmöglichkeiten. Die Eltern sitzen den ganzen Tag zum Teil vor dem Fernseher und es passiert überhaupt nichts mit den Kindern. Die sind sich den ganzen Tag sich selbst überlassen. Schule gibt diesen Kindern eine Struktur, einen Ablauf in ihrem Tag. Und ich finde, man muss, also ich merke immer wieder, je älter ich werde, der Einfluss von 6 Schulstunden ist so minimal. Wir müssen die Eltern mit ins Boot holen. Und das kann nicht, oder das passiert leider nicht, auf Freiwilligkeit.
Wie würden Sie das denn machen? Also Sie sind ja jetzt Ministerin, Sie haben ja irgendwie, Sie haben eine satte Mehrheit. Sie brauchen sich jetzt mal um nichts Gedanken machen, Sie brauchen nur dafür zu sorgen, dass die Dinge angeordnet werden. Wie würden Sie das denn tun? Also wann würden Sie sagen, dich verpflichte ich jetzt zu so einem Elternseminar?
Ja, also ich würde sagen, alle problematischen Familien müssen ein Elternseminar machen. In dem Elternseminar könnte man anbieten, wie man vernünftig mit seinem Kind spielt oder wie man, so eine ganz basale Sache, wie man vernünftig kocht.
Und was wäre eine problematische Familie? Wann würden Sie sagen, du gehörst jetzt zu denen?
Problematisch, wenn Eltern schon seit Jahren aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden sind, die keinen geregelten Tagesablauf haben, wo schon seit Generationen die Einkünfte über Sozialtransfers bezogen werden.
Unser Gast in der Sendung Menschen im Domradio ist heute Bethül Durmaz. Muslimin und Lehrerin an einer Förderschule von Schülern, die oft selbst Muslime sind. Und dann sind wir wieder da, wo wir eben vor 20 Minuten waren, über welchen Islam reden wir? Denn die Eltern freuen sich erst oft über sie, eine, die den gleichen Glauben hat. Auch die Mütter oft, die denken, jetzt kommt da so eine Verbündete. Aber diese Freude, also eine religiöse Verbündete, aber diese Freude währt oft nicht lange. Denn als Alleinerziehende, die einen Deutschen geheiratet hat, sich hat scheiden lassen, ihren Sohn eben alleine erzieht und Deutsch unterrichtet, leben sie ein deutlich anderes Leben.
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich so ein Leben oder eine Perspektive, das kennen die gar nicht. Das geht über deren Horizont hinaus. Ich bin ja jetzt auch wieder glücklich liiert seit 10 Jahren mit einem deutschen Mann. Und die schauen einfach nicht über ihren Tellerrand hinaus. Und da bin ich natürlich sowas wie, sowas gibt es auch? Und da sage ich, ja, sowas gibt es auch.
Ist das dann zum Beispiel ein Problem, wenn Sie in so einem konservativen Kontext einen Hausbesuch machen, Sie tragen kein Kopftuch, werden Sie von den Männern komisch angeguckt?
Es gibt Familien, da werde ich komisch, nicht nur komisch angeguckt, da werde ich auch angefeindet, da mache ich keine Hausbesuche, da weiß ich ganz klar, die leben in einer solchen Parallelwelt, die dulden mich nicht, die blocken mich auch ab und wenn es dann Gesprächsbedarf gibt, dann schalte ich den Schulleiter meiner Förderschule ein und der muss mich dann begleiten, das macht er dann auch freundlicherweise. Es gibt, wie gesagt, Familien, da habe ich gar keinen Zugang.
Ist das dann nicht sehr verwirrend, wenn Sie aus diesen Familien Mädchen unterrichten, die so ein völlig anderes, Ihnen auch noch so ähnliches weibliches Vorbild haben?
Ja, das ist mit Sicherheit verwirrend, aber ich finde es trotzdem wichtig, dann auch so ein Vorbild zu haben oder zu sehen, ah, sowas gibt es auch. Ich meine, Aufklärung braucht ja auch immer irgendwie andere Vorbilder und andere Lebensweisen und das versuche ich, also was heißt, ich versuche das nicht, sondern ich bin ja so, wie ich bin, ich verstelle mich ja nicht und sage, ja, sowas gibt es.
Ich hatte es im Fragebogen ganz am Anfang der Sendung schon angesprochen, Sie fasten nicht im Ramadan, aber Ihre Schüler erleben natürlich zu Hause oft, dass die Erwachsenen alle fasten und dann sehen Sie sie in der Pause essen. Das ist sehr irritierend manchmal, ne?
Also ich faste nicht und das Problem bei uns an der Förderschule, da bin ich ja auch noch 2 Tage tätig, ist halt so, dass unser Lehrerzimmer einsichtig ist vom Schulhof aus und da sehen die natürlich, dass ich meinen Tee trinke und die sprechen mich natürlich drauf an, meine deutschen Kollegen nicht, aber ich sage ihnen halt, ich bin hier fürs Denken und ich kann nicht denken, ohne dass ich was trinke. Aber ich trinke natürlich nicht vor ihnen.
Sie haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, in 6 Stunden Unterricht kann ich nicht so viel Einfluss nehmen. In den Filmen, die es über Sie gibt, da kämpfen Sie darum, dass Schülerinnen zum Beispiel ihre Ausflüge mitmachen können, dass sie am sozialen Leben der Schule teilhaben können. Wenn die Eltern sagen, dieses Mädchen fährt nicht mit ins Phantasialand oder kommt nicht mit schwimmen, wie geht das dann?
Ja, das ist also ganz, ganz schwierig. Wir müssen das dann leider akzeptieren. Deswegen ist ja der Dialog unglaublich wichtig und diese persönliche Beziehung auch zu den Eltern, dass man da von vornherein versucht, so ein Vertrauensverhältnis zu bekommen, weil mit Druck geht da gar nichts. Die sitzen da wirklich am längeren Hebel und ich verfolge ja mein Ziel. Ich will ja, dass die Mädchen mit nach Norderney fahren, weil viele meiner Schüler waren noch nie am Meer oder auf einer Insel und von daher versuche ich das immer im Guten und ich verspreche den Eltern dann auch, wenn sie wollen, dann kann ihr Kind auch bei mir auf dem Zimmer übernachten, das ist überhaupt kein Problem. Und als mein Sohn klein war, habe ich gesagt, ich nehme sogar mein Kind mit. Also ich verfolge mein Ziel, aber letztendlich ab einem bestimmten Alter, unsere Schulform geht ja bis zur 10. Klasse, erlauben die Eltern das nicht, dieser strengen religiösen Familien und da können wir eigentlich gar nichts machen.
Was sie machen können, ist, dass sie in diesen 6 Stunden, die sie haben, gucken, was ihre Schüler brauchen, wo sie begabt sind, was sie gerne machen. Und es geht zum Beispiel auch um ein Mädchen, das sehr gerne tanzt, aber Tanzen ist Sünde in den Augen der Mutter. Dann machen sie halt eine Tanz-AG in der Schule.
Ja, wir machen eine Tanz-AG oder sie darf dann auch mal Unterrichtsstunden leiten, wo sie uns was vortanzt. Dann lerne ich auch noch was, weil ich bin da nicht so begabt. Ja, das sind halt so die Räume, die ich dann habe und die nutze ich dann. Aber letztendlich habe ich keinen Einfluss auf die Mutter und die Mutter wird ja auch beeinflusst von ihrer Umgebung, in der sie lebt.
Wie alt ist das Mädchen jetzt?
Die ist jetzt schon groß, die ist schon aus der Schule entlassen worden, die müsste jetzt 18 sein.
Und haben Sie noch Kontakt?
Zu der leider nicht.
Bittel Durmas, unser Gast heute hier im Domradio. Sie haben Lust auf Veränderungen und sie werden sich nochmal verändern, denn sie haben einfach wieder weitergemacht und weitergelernt und die Prüfung zur Schulleiterin abgelegt. Jetzt haben Sie schon eine neue Schule? Wann wird das passieren?
Es gibt verschiedene Angebote, über die ich noch nachdenken muss und wichtig ist erstmal, dass ich die Schulleiterprüfung, diese 2 Tage Assessment Center überlebt habe, traumatisiert überlebt habe und ich suche jetzt eigentlich nach der geeigneten Schule für mich und da muss ich natürlich abwägen.
Wir waren ja eben stehen geblieben da, dass Sie sich sehr engagieren für ihre Kinder, wie sie es auch nennen, aber dass ihr Einfluss begrenzt ist. Sie wünschen, würden jetzt gerne zu kleineren gehen, also eine Grundschule.
Ja.
Ist es auch verbunden mit der Hoffnung, dass man dann noch mehr Einfluss nehmen kann, wenn man die Kinder früher kriegt?
Ja, und das Thema, ich bin ja jetzt seit 4 Jahren, arbeite ich ja an dieser inklusiven Schule, wo gemeinsam gelernt wird, Förderschüler und Regelschüler. Und vor 4 Jahren kam das auf und ich habe gedacht, das ist die Zukunft, Inklusion wird kommen. Ich bin davon überzeugt und habe mich dann freiwillig abordnen lassen und bin da seit seit 4 Jahren jetzt an 3 Tagen und ich merke, die Kinder sind sozial auf jeden Fall integriert. Da macht es nichts aus, dass meine kleinen Drittklässler noch im Zahlenraum bis 100 rechnen, während die anderen natürlich schon viel, viel weiter sind. Sie sind sozial angekommen, auch wenn sie zieldifferent unterrichtet werden. Und die Eltern, die das wollen, das ist dann schon noch ein bisschen, ich sage jetzt mal, die Eltern sind ein bisschen engagierter als an der Förderschule auf jeden Fall.
Sie kennen jetzt ja dann beide Systeme. Sie kennen so einen geschützten Raum, in dem Kinder landen, wenn sie an den Regelschulen nicht zurechtkommen, und kennen das, was sie in diesem Raum können. Und sie kennen jetzt dann auch schon seit ein paar Jahren, wie das ist, wenn man einfach alle Schüler in einer Klasse gemeinsam, wenn auch dann unterschiedlich, unterrichtet. Aber sie sind sozial alle zusammengefasst. Wo zieht sie denn mehr hin? Oder sagen sie, das eine ist gut und das andere ist gut, man muss gut hingucken, was man für wen macht?
Ja, es gibt einfach nicht die Lösung oder ich sage jetzt mal den Ansatz für jedes Kind. Da muss man absolut individuell gucken. Es gibt Kinder, zum Beispiel an der Förderschule, die waren vorher auf einer Gesamtschule oder auf einer Hauptschule und die sagen, das war so schrecklich und hier an der Förderschule fühle ich mich so viel wohler, weil die Klassen sind, obwohl sie immer größer werden, dennoch kleiner und wir arbeiten natürlich auch anders als jetzt an einer Regelschule. Die brauchen diesen geschützten Raum. Und dann gibt es natürlich Kinder, wenn ich mir vorstelle, die sind so ganz sensibel und wenn die jetzt an die Förderschule müssten, ob das immer gut gehen würde. Also da muss man ganz individuell bei jedem Kind gucken. Also ich plädiere auch nicht dafür, dass man die Förderschulen abschafft, auf gar keinen Fall. Die Förderschulen haben ihre Berechtigung für ganz besondere Kinder, die auch woanders nicht beschulbar sind. Ne, wenn ich mir vorstelle, ich habe ein Mädchen mit einer geistigen Entwicklung gehabt, die hat sich immer die Hosen runtergezogen. Das geht in der Regelschule nicht. Die musste dann auf eine Schule für geistige und emotionale Entwicklung.
So wie sie klingen, gehen sie aber zuversichtlich und zupackend auf das Thema Inklusion zu. Das machen ja nicht alle ihre Kollegen.
Nein, also ich bin von der Kernidee Inklusion überzeugt, aber es fehlt einfach an Ressourcen. Sie müssen sich vorstellen, ich bin die einzige Förderschullehrerin an einer Grundschule mit 160 Kindern. Da sind ganz viele Kinder, die einen offiziellen Förderbedarf haben. Ich bin nur 3 Tage die Woche da. Wenn ich nicht da bin, schauen meine Kinder die Wand an. Die Kollegen müssen diese Kinder dann mit unterrichten. Es ist ganz, ganz schwierig. Also Inklusion wurde einfach übers Knie gebrochen, ohne ein gutes Konzept zu haben.
Wenn Sie dann Schulleiterin sind, dann trotzdem an der inklusiven Schule?
Auf jeden Fall, da hängt mein Herz dran.
In der Sendung Domradio Menschen Betel-Dürmers geht unsere Zeit zu Ende und ich würde gerne die verbleibende Zeit nutzen, um nochmal mit Ihnen auf die Welt zu schauen, so wie sie auf die Welt schauen. Wir haben über ganz viel geredet, wir haben aber noch nicht, also ganz am Anfang haben sie gesagt, ich glaube, also Gott gibt es und Gott ist irgendwie, spielt eine Rolle für mich. Und sie sagen ja auch, ich bin Muslima, ich bin eine sehr weltoffen erzogene Muslima. Wie spielt das denn eine Rolle für sie, dass sie muslimisch erzogen sind?
Ich esse kein Schweinefleisch und ich gehe an allen hohen Feiertagen zu meinen Eltern mit meinem Sohn und wir küssen denen die Hände und ich rufe die wenigen Verwandten, die wir noch haben, an und gratuliere zum Opferfest oder zum Zuckerfest. Aber da mein Sohn ja auch Halbdeutscher ist, feiern wir auch die Feste hüben wie drüben. Und ich sage immer, es ist herrlich, in 2 Kulturen zu leben und nicht zwischen 2 Kulturen, weil wir würden uns so viel Lebensqualität berauben. Und das habe ich schon als Kind gemerkt. Oh, super, wir kriegen Geschenke am Zuckerfest. Oh, super, wir kriegen auch eine Nikolaustüte. Und dieses End oder Weder, also diese Zeiten, die müssten wirklich vorbei sein.
Also Sie empfinden das als sowohl als auch und als Bereicherung.
Auf jeden Fall.
Wenn Sie jetzt noch gucken, also Sie werden bald Schulleiterin an einer Schule, wo Sie noch gucken, was ist denn die beste Schule. Was wünschen Sie sich denn noch? Was soll noch passieren in Ihrem Leben? Sie haben noch so viel vor sich.
Ja, also es hört sich jetzt ein bisschen klischeehaft an, aber so ich wünsche mir wirklich eine Schule, an der alle Beteiligte sich wohlfühlen, wirklich. Mhm. Sei es natürlich die Kinder, die Eltern, die Lehrer, der Hausmeister, die Reinigungskräfte. Das ist eigentlich so mein Ziel, weil es gibt so viel Unharmonie und es gibt immer so viel Arbeit an Schulen und alle sind immer nur am Stöhnen. Und letztendlich ist das ja auch Lebenszeit, die wir miteinander verbringen. Und die sollten wir wirklich so schön wie möglich gestalten. Und das ist so mein Ziel, es ist ein hohes Ziel und ich werde da meinen Beitrag dazu leisten.
Okay. Gibt es auch noch, also haben Sie auch Lust, weiter Bücher zu schreiben oder weiter zu erzählen oder weiter ja so öffentlich das, was Sie für sich erkannt haben, zu vertreten?
Ich habe da ganz große Lust zu und ich bin auch schon mehrfach darauf angesprochen worden. Auch ein anderer Verlag ist schon an mich herangetreten. Das Problem ist, wissen Sie, die Zeit ist so begrenzt. Man hat wirklich so viele Sachen zu tun. Ja, ich habe mich jetzt erstmal für die eine Richtung entschieden. Ich mache jetzt meine schulische Karriere weiter. Und wenn das so ein bisschen routinierter läuft und ich dann Kapazitäten habe, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, noch ein zweites oder ein drittes Buch zu schreiben.
Was möchten Sie denn gerne erzählen? Also was ist denn, was soll denn aufs Papier, damit Sie das mitteilen können, also teilen können, damit es wahrgenommen werden kann? Was ist denn das Anliegen?
Ja, auf jeden Fall würde ich gerne nach ein paar Jahren mal die Sicht der Dinge auch aus Schulleitersicht beschreiben. Mhm. Wie ist das, wenn man eine türkischstämmige Schulleiterin ist? Wie begegnen einem die Eltern? Wie begegnen einem die Kinder? Was ist da anders als zu der Position, die ich jetzt innehabe? Und ich könnte mir auch vorstellen, ein Krimi zu schreiben.
Ein
Mord
Krimi.
Im Lehrerzimmer oder so.
Mord auf dem Pausenhof.
Nee, nicht auf dem Pausenhof, im Lehrerzimmer.
Im Lehrerzimmer.
Bitte kein Kind.
Okay. Okay, also mehr so auf der kollegialen Ebene.
Ja. Ist nur eine Idee. Es ist nur eine Idee.
Es könnte ja ein schlaues Kind geben, was sich dann auf die Recherche macht oder was der Polizei die entscheidenden Hinweise gibt.
Okay, gute Idee. Ich denke drüber nach.
Okay, also jetzt erstmal Schulleiter und dann aber das Ganze einfach so, wie es jetzt auch ist. Dann das nicht nur, also das einfach zu teilen und mitzuteilen, was da so passiert und wie sie die Welt angucken.
Ja, natürlich. Ich meine, wissen Sie, es gibt ja diese Welt, die halt auch problematischer ist und die auch Unterstützung braucht, die aber auch gefordert werden muss. Da haben wir ja eingangs drüber gesprochen. Mein Sohn, der wächst ja in so einer heilen Welt auf und für den ist vieles ganz, ganz selbstverständlich. Und ich sage, aber auch diese Welt gibt es und auch diese Welt müssen wir uns genau anschauen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir darauf schauen, ohne zu urteilen, sondern einfach schauen, ja, was muss eigentlich geschehen, damit sich da was ändert?
Bethel Dürmers, vielen Dank, dass Sie in den Herbstferien zu uns gekommen sind, sich die Zeit dafür genommen haben. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass das so klappt und so weitergeht. Und egal, ob es ein Krimi oder ein Sachbuch ist oder beides, wünsche ich mir, dass Sie mir dann Bescheid sagen. Und dann reden wir öffentlich weiter.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Ich danke Ihnen und ich danke allen, die eingeschaltet haben und zugehört haben. Und ich hoffe, dass da einiges bei war, wo Sie sagen, oh, so habe ich das noch nie gesehen. Und dass Sie profitieren davon, dass jemand uns seine Geschichte und seinen Blick, der an manchen Stellen vielleicht anders ist, erzählt hat. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Angela Krumpen.